Einen schönen guten Abend. Mein Name ist Thomas Steininger und ich begrüße Sie bei Radio Evolve, unserem wöchentlichen Webcast für Bewusstsein und Kultur. Heute zugeschaltet ist Herr Michael Gleich. Michael, du bist mit in der Leitung.
Ich bin in der Leitung. Guten Abend.
Einen schönen guten Abend. Ich darf dich ganz kurz vorstellen, Michael. Du bist Journalist, du hast unter anderem für Magazine wie Die Zeit, für Geo und den Stern geschrieben. Du bist aber auch und vor allem ein Pionier des konstruktiven Journalismus. Wir hatten schon einmal das Vergnügen, dich hier in der Sendung zu haben. Du hast auch Initiativen, über die wir noch sprechen möchten in dieser Sendung. Die eine heißt Culture Counts Foundation, die andere ist der Global Peace Builders Summit, der im September in der Nähe von Berlin stattfinden wird. Und wir haben dich heute eingeladen zu einem Thema, das dich, so habe ich gehört in dem Vorgespräch mit dir, zuerst einmal wirklich erschrocken hat. Und ich kann es ganz gut verstehen. Wir hatten die Sendung nämlich genannt Die Kraft des Bösen. Darf ich dich einfach mal fragen, wie war deine Reaktion, wie du diese Ankündigung so gelesen hast?
Ja, das war ein gelinder Geschock, weil wir den Ankündigungstext nicht absprechen konnten. Und ich dachte, bin ich jetzt ein Experte für die Kraft des Bösen? Dann habe ich weitergelesen und habe etwas verstanden, dass ihr quasi einen Kunstgriff gemacht habt mit einer schockierenden Schlagzeile, mit einer lauten Schlagzeile Aufmerksamkeit zu wecken. Und das ist ja genau das, was die etablierten Medien eben auch tun, wenn sie skandalisieren, wenn sie das Skandalöse, das Negative, das Misslingen in die Schlagzeilen bringen. Und das zum Aufhänger zu machen für diese Sendung, fand ich dann, als der Schock nachließ, clever.
Ich muss ja gestehen, wie ich dann die Aussendung selber in meiner Inbox am Computer hatte, dass ich selber leicht irritiert war, wollen wir das wirklich eine Aussendung an doch einige tausend Leute verschicken mit dem Titel Die Kraft des Bösen. Und darüber reflektierend habe ich aber auch einfach mitbekommen, wie genau das, was wir heute ansprechen wollen, wirklich Realität ist. Und ich nenne es einmal ganz kurz, das Böse zieht.
Ja, es gibt ja auch den englischen Begriff, if it bleeds, it leads. Also wenn es blutet, dann kommt es auf die Titelseite. Oder auch bad news is good news. Da muss also etwas dran sein. Es muss eine Kraft darin liegen, eine Anziehung, eine Faszination. Und darüber lohnt sich nachzudenken.
Und es scheint so, dass du ja als Journalist schon viele Jahre darüber nachdenkst, auch sehr selbstreflexiv darüber nachdenkst. Das ist ja auch eine Dimension, in die wir noch mehr hineingehen wollen. Aber sag einfach mal, ein konstruktiver Journalismus, das ist ja dann sozusagen die Gegenseite. Und ich muss gestehen, das kommt bei mir auch ähnlich. Ist denn das nicht eher was Fades, was Langweiliges? So die Good News of the Day und was alles Schönes und Tolles auf der Erde passiert. Konstruktiver Journalismus, wie kann der funktionieren? Und vor allem, bist ja gerade in den letzten Jahren mit dieser Initiative sehr erfolgreich geworden. Wie schaut dieser Erfolg aus? Wie zeigt sich dieser Erfolg?
Ich möchte mal ganz klar sagen, was eigentlich konstruktiver Journalismus ist und was er nicht ist. Meine Definition ist, dass er ausgeht von gesellschaftlichen Problemen, die brennen, die relevant sind, und dann sein Erkenntnisinteresse auf die Recherche von Lösungen richtet. Und das ist erstmal sowieso spannend. Das ist überhaupt nicht Zuckerguss, das ist auch nicht rosa-rot, sondern das ist ein Qualitätsjournalismus, der auf Recherche beruht. Denn diese Lösungen relevanter, großer, globaler Probleme, die liegen ja nicht auf die Hand. Die sind nicht im Tagebau des Journalismus zu finden, sondern da muss man Tiefenbohrung machen. Das sage ich, um es abzugrenzen von Begriffen wie Positive News. Ich fände es auch langweilig, wenn auf der Titelseite einer großen deutschen Tageszeitung dann stehen würde, heute gutes Wetter oder drei Katzen vom Balkon gerettet. Darum geht es nicht. Und das sage ich deswegen so deutlich, weil es mit dem steigenden Interesse des Publikums am konstruktiven Journalismus auch eine steigende Abwehrreaktion der etablierten Medien und Kolleginnen und Kollegen gibt, die eben genau das unterstellen, dass es ein Journalismus ist, der schönfärberisch ist, der die Realität rosa-rot malt, der über die brennenden Probleme der Welt einen Zuckerguss gießen will. Und das alles genau ist es eben nicht. So. Das heißt, in der natürlichen Spannung zwischen dem brennenden Problem und dem Ringen um Lösungen, der Suche danach, des Ausprobierens, des immer wieder eine Auswege zu suchen, soziale Erfindungen dabei zu machen, Rückschläge zu kassieren, das alles ist das für Storytelling, wenn es zum Beispiel um Friedensprozesse geht, ist das unglaublich spannend. Du fragtest nach dem Erfolg der vergangenen Jahre, den erkläre ich aus dieser natürlichen Spannung, den erkläre ich aber auch daraus, dass die Menschen das Bedürfnis haben zu erfahren, nicht nur, was das Problem ist, sondern wer arbeitet denn daran, dass wir eine Zukunft haben, dass wir eine Perspektive haben? Wie könnte es denn weitergehen? Das ist eigentlich die klassische Frage des konstruktiven Journalismus. Okay, das ist das Problem und wie weiter? Was kann getan werden? Und da scheint es ein wirklich drängendes Bedürfnis der Menschen zu geben, auch davon zu erfahren und nicht nur über das Misslingen und die Probleme. Denn das nährt eben ganz fatal sowas wie Ohnmachtsgefühle. Dass die Menschen denken, die Probleme der Welt sind so überwältigend. Die Umweltprobleme, Klimawandel, Krieg, Terrorismus, soziale Ungleichheit, da kann ich ja eh nichts machen. Und diese Ohnmacht können wir uns eigentlich als demokratische Gemeinschaft nicht leisten.
Wie schauen denn diese Erfolge aus, die du in den letzten Jahren sehen kannst?
Bescheiden. Das sind subjektive Erfolge. Insofern, wir kommen mit Reportagen über erfolgreiche Friedensarbeit in Krisenregionen. Wir kommen in die großen Medien rein. Wir schaffen es, unsere Reportagen dort zu platzieren. Ob das Brand 1 ist, ob das der Stern ist, ob das der WDR ist, der 18 mal 30 Minuten gemacht hat, Frieden zählt. Das heißt, da ist das Interesse dann, da sehe ich eben, dass Resonanz da ist in Redaktionen. Zweiter Erfolg würde ich darin sehen, ich habe vor 10 Jahren angefangen, von konstruktiven Journalismus zu sprechen. Damals habe ich quasi nur Unverständnis geerntet, Kopfschütteln. Kollegen haben sich angegriffen gefühlt und haben gesagt, was heißt denn hier konstruktiver Journalismus? Sind wir denn etwa destruktiv? Das hat sich gewandelt. Große etablierte Medien beschäftigen sich mit dieser Facette des Journalismus. Da ist also eine größere Akzeptanz. Wenn ich dennoch sage, bescheidene Erfolge, dann ist es eben nicht so, dass man sagen kann, diese Haltung, wir zeigen das ganze Bild, wir zeigen die ganze Wahrheit, wir zeigen sowohl das, was nicht funktioniert, als auch das, was funktioniert oder funktionieren könnte, dass diese Haltung sich noch lange nicht in allen Medien verbreitet hat.
Da habe ich eine Frage oder eine Frage verbunden mit einer Hypothese dazu. Könnte dieses gesteigerte Interesse an diesem konstruktiven Journalismus nicht damit zu tun haben, dass wir gerade in den letzten Jahren mit einer unleugbaren Lawine der Negativität in den Medien und in den Massen, in den sozialen Medien konfrontiert sind? Es ist ja etwas, das wir uns allen mehr oder weniger bewusst werden. Das hat mit vielen Dimensionen zu tun. Es hat einerseits damit zu tun, dass wir in realen Krisensituationen leben, wo einfach schlechte Nachrichten auch Konjunktur haben. Es hat unter anderem aber auch mit den Echokammern der sozialen Medien zu tun. und auch mit dem Phänomen des neuen Populismus, der ja auch extrem auf diese negativ Hype setzt, wo vielleicht sich die Frage heute mehr denn je stellt, ist der Beruf des Journalisten neben der Fragestellung von Aufklärung, von Reportage, von Kritik, nicht auch ein Beruf, der sich darüber Gedanken machen muss, welche kulturellen Bewusstseinswelten bauen wir denn eigentlich in unserer Demokratie? Das heißt, das ist eine Fragestellung, die eigentlich überhaupt keine übliche journalistische Fragestellung ist. Außer ich habe da was übersehen, dann korrigier mich bitte.
Auf jeden Fall ist dein Statement sehr komplex. Ich fange mal damit an, du hast einen Schlenker gemacht und hast gesagt, wir leben in krisenhaften Zeiten. Ich bin 1960 geboren und seitdem, seit ich bewusst mich mit Politik, mit Gesellschaft beschäftige, leben wir in krisenhaften Zeiten. Das kann es also nicht sein. Ich glaube, ich kann keine eindimensionale Erklärung hier geben, aber ich nenne mal ein paar Aspekte. Das eine ist, dass wir eine Krise des Qualitätsjournalismus haben. Das ist eine ökonomische Krise. Anzeigen, Kunden und Leser sind in die Online-Medien abgewandert, ohne dass dort Geld verdient wird. Das heißt, in den herkömmlichen Medien gibt es weniger Geld für Recherche und damit auch weniger Ressourcen für Qualität, also wirklich sorgfältig zu recherchieren. So. Diese Medien kompensieren das durch Skandalisierung, durch lauter werden, durch Fokussierung eben auf Dinge, die die Menschen in Angst und Schrecken versetzen, um damit einfach auch ökonomisch zu punkten. Zweiter Erklärungsgrund ist, glaube ich, dass viele Journalisten eine Verwechslung der Begriffe kritisch und negativ haben. Kritisch heißt ja eigentlich im griechischen Wortsinn, hat es etwas mit Unterscheidungsvermögen zu tun, Trennung von Gut und Böse, von stimmig und nicht stimmig. Kritisch möchten Journalisten sein, sie möchten dieses Unterscheidungsvermögen haben, bevor sie in den Geruch kommen, sie könnten die Welt irgendwie in zu schönen Farben malen oder sie könnten Werbung machen für die eine oder andere Lösung. Kaprizieren sie sich darauf, eben sehr negativ zu berichten, das Negative nach vorne zu schieben. Und der sogenannte Negative Bias, ein englischer Begriff, diese Negativtendenz gesamthaft in den Medien ist wissenschaftlich bewiesen. Dass es also eine Überbetonung von negativen Nachrichten gibt und der hängt eben auch damit zusammen. Jetzt zu deiner Frage eines Selbstbildes. Du hast gesagt, kulturelle Deutungsmuster, Bewusstseinsstufen. Meine Beobachtung ist, dass Journalisten sehr geschult darin sind, nach außen zu schauen, in die Welt zu schauen, aber nicht darin geschult sind, das kommt auch in der Journalistenausbildung nicht vor, das wird auch in Redaktionen nicht praktiziert, sowas zu machen wie Introspektion, so etwas zu machen wie innere Arbeit, Achtsamkeit, Meditation oder die ganz einfache Untersuchung, durch welche Brille sehe ich eigentlich die Welt? Also sich wirklich mit der eigenen Sichtfeldbegrenzung und mit den eigenen Filtern zu beschäftigen, das gibt es noch viel zu selten. Und deswegen gibt es eigentlich auch kein Bewusstsein dafür, welche Muster eigentlich, Deutungsmuster in der Öffentlichkeit, in der Gesellschaft eigentlich genährt werden und wie destruktiv die sind. Weil es auch ein Spiegel der eigenen Destruktivität ist, die aber nicht gesehen wird. Dann als letzten Punkt, wenn ich das noch sagen darf, die neuen Medien. Ich finde, das, was wir beobachten in den sozialen Medien, ist ja, dass Menschen dort aufgrund der Algorithmen, nach denen Google, Facebook, andere Medien funktionieren, immer mehr nur mit ihresgleichen sprechen, kommunizieren, sich austauschen, immer nur die eigene Meinung bestätigt bekommen, dass diese sogenannten Echokammern dazu führen, dass ebenfalls Verschwörungstheorien, das Negative, ein sehr destruktives Weltbild nicht nur genährt wird, sondern hermetisch abgeschlossen wird. Und als Gegenkraft ist es, glaube ich, ganz besonders wichtig, dass Journalisten ein möglichst umfassendes Bild der Wirklichkeit zeichnen, dass sie die Multiperspektive einladen, dass sie unbequeme Meinungen auch publizieren und konfrontieren, um genau das aufzubrechen. Und da nochmal ist dieser konstruktive Ansatz eben deswegen wichtig. Der gehört eigentlich braucht es keinen konstruktiven Journalismus, muss ich auch nochmal sagen. Also das Berichten darüber, wie Gesellschaften oder einzelne Gruppen, zivilgesellschaftliche Organisationen und Stiftungen, wie die um sozialen Fortschritt ringen, gehört eigentlich zur normalen Chronistenpflicht dazu. Ich hätte konstruktiven Journalismus nicht so propagieren müssen, wenn diese Facette der Wirklichkeit nicht so sträflich in den letzten Jahrzehnten vernachlässigt worden wäre. Wir müssen also eine Glaubwürdigkeitslücke, die die Medien hinterlassen haben, weil sie sich darum nicht gekümmert haben, müssen wir durch die Betonung dieser Facette, dieses konstruktiven Journalismus wieder schließen.
Ist ein Grund, warum diese Lücke entstanden ist, du hast die ökonomischen Gründe hier mit genannt, du hast es auch die Echokammern, der Selbstverstärkung von einfach Gruppenidentitäten hier mit genannt, aber ist einer der Gründe, warum diese Negativität einfach eine solche Kraft auch hat, oder lass es mich sagen, warum man dieser Negativität auch so einen Raum gibt, dass wir, und mit uns meine ich einerseits Medienschaffende, wenn ich jetzt auch uns als kleines Evolve Radio und Evolve Magazin hier als Medienschaffende mit dazustellen darf, aber auch als Medienkonsumenten oder als sozialmedien Interagierende uns nicht dessen bewusst sind oder wir keine geschärfte Aufmerksamkeit haben, dass Teil des öffentlichen Raumes, den wir kritisieren und gestalten, die Atmosphäre des öffentlichen Raumes ist. Die Presse ist ja eine der Grundsäulen der Demokratie. Demokratie als demokratischer Prozess lebt von der Dialogfähigkeit. Das heißt, in einer Gesellschaft, in der die Dialogfähigkeit auseinanderbricht, bricht die Demokratie.
Das kann ich alles so unterstreichen. Fragmentierung, ja.
Ist es da nicht, auch weil wir das in ziemlichen extremen Beispielen ja auch wahrnehmen, dass hier klar wird, wir brauchen eigentlich ein geschärftes Bewusstsein. Was machen wir eigentlich mit der Gestaltung des öffentlichen Bewusstseinsraumes? Das fängt damit an, und ich kenne das ja auch aus eigener Erfahrung, ich denke, das wird jeder aus eigener Erfahrung kennen, wenn wir auf Facebook sind und in Facebook auch ein bestimmter Ton vorherrscht, der gegenseitigen Kritik bis zu des gegenseitigen Niedermachens, den man nie oder selten anwenden würde, wenn man sich Angesicht zu Angesicht, Mensch zu Mensch gegenüber sitzen würde.
Ist hier es scheint, dass diese Form der Anonymität gewisse niedere Instinkte, ich sag mal, die Sau rauszulassen, dann einfach einlädt. Gleichzeitig muss ich aber auch sagen, hat es Untersuchungen gegeben, also so eindimensional ist das Bild auch nicht. Es hat Untersuchungen gegeben, die zeigen, dass Nachrichten und Berichte, die das Bewusstsein schärfen, wir können etwas tun, Also es gibt in der Psychologie den Begriff der Selbstwirksamkeit. Also die diese Selbstwirksamkeit nähren, die mir sagen, ja, als ganz normaler Mensch, als Bürgerin, als Bürger, kann ich die Welt erreichen und die Welt erreicht mich. Ich kann dort einen Beitrag leisten. Dass solche Berichte proportional häufiger geteilt werden als andere. Also es gibt die Hassecho-Kammern, aber es gibt auch den Wunsch der Menschen zu erfahren, was kann ich denn tun? Es gibt viele junge Menschen, die ein hohes Potenzial haben, der Sinnsuche, die einen sinnerfüllenden Job haben möchten, die in einem Bewusstsein aufwachsen, ich suche nach Sinn für mein Leben, nach einer Orientierung. Und da ist diese Form von Berichterstattung, die zeigt, für welche sinnvollen Aufgaben setzen sich andere Menschen ein, was erreichen sie dabei, was bewirken sie damit, wie schwierig ist das, aber wie freudvoll ist es auch, einfach dieses Tun. Das scheint eben Menschen auch zu erreichen. Wir brauchen das offensichtlich.
Das bringt mich wieder auf den Punkt, den du vorher angesprochen hast, dass Journalisten ganz eigentümliche Menschen sind. Ich sage das mal so salopp. Und es gibt dieses Vorurteil gegenüber Journalisten, aber ich muss sagen, dass dieses Vorurteil gegenüber Journalisten zu einem Teil auch meiner Erfahrung entspricht, dass es in der Berufsgruppe der Journalisten einen bestimmten Charakterzug gibt, der, und ich weiß nicht, ob das damit zu tun hat, welcher Typus von Mensch in Journalismus einsteigt oder was der Journalismus mit Menschen macht, diese Ausrichtung hat von einer Position des Guten überall das Schlechte in der Welt zu sehen und darzustellen. Mhm. Und das damit zu tun hat, was du auch vorher angesprochen hast, dass Journalisten als Typus nicht dazu neigen, Introspektion hier wirklich zu einer Priorität oder zum integralen Bestandteil ihres Lebens zu machen. Journalisten haben auch, ich weiß nicht, ob es dazu Statistiken gibt, aber meine Vermutung wäre, dass Journalisten eher nicht zu Dingen wie Psychotherapie, Meditation und ähnlichen neigen, sondern vom Charakter her eigentlich dem eher fernstehen. Frage mal, würdest du als Journalist, als jemand, der dein Milieu gut kennt, diesem Urteil überhaupt zustimmen?
Ja, so schwarz-weiß nicht. Es gibt eben auch da Menschen, die neue Wege suchen. Aber jedes Stereotyp oder Vorurteil, wie du sagst, das hat ja auch einen starken, wahren Kern. Während du sprachst, erinnerte ich mich daran, dass ich mal eine Schreibwerkstatt gemacht habe für Coaches. Und als wir zusammen saßen beim Abendessen, sagten die übereinstimmend, dass es so drei Berufsgruppen gäbe, die sie nie im Coaching akzeptieren würden, weil die völlig beratungsresistent sind. Und dann habe ich gefragt, welches die drei sind. Und dann sagte Lehrer, Ärzte und vor allem Journalisten. Mhm. Und wir haben dann darüber gesprochen, woran das liegt, und sind da drauf gekommen, es ist so, zieht offensichtlich eine Menschengruppe an, die in eine überhöhte Position von ich weiß, wie es geht, ich weiß, wie die Dinge laufen, geht und ich erkläre das der Welt. Also da fehlt Demut, da fehlt auch die Demut zu sagen und auch klar und transparent zu machen, wie weit sehe ich eigentlich und was sehe ich eigentlich nicht. Auch das nicht schwarz-weiß. Es gibt mittlerweile auch Medien, die da eine Transparenz herstellen und sagen, auf welchen Recherchen beruht eigentlich dieser Bericht, mit wem konnten wir sprechen, mit wem nicht. Aber die große Tendenz ist, ich weiß. Und das andere, was du angesprochen hast, wir sind die Guten. Ich habe persönlich mit diesem Thema sehr viel zu tun. Ich wollte immer einer und will immer einer der Guten sein. Und wenn ich jetzt darüber spreche, dass Journalisten keine innere Arbeit machen, dann schlägt natürlich dieses Muster sofort wieder zu, weil ich dann sagen kann, okay, ich als jemand, der meditiere und innere Arbeit macht, ich bin dann nicht nur einer von den guten, sondern einer von den besseren Journalisten. Da muss ich selber persönlich sehr, sehr gut aufpassen. Mhm. Was du antriggerst, ist, das ist ja alles nicht schlimm. Auch der Wunsch, es zu wissen oder die Welt erklären zu wollen oder auch gut zu sein. Was tatsächlich die Kraft des Bösen ist, um nochmal auf unseren Titel zu kommen, ist, wenn das Ganze unbewusst geschieht. Für mich ist eine Definition des Bösen ist eigentlich, das Böse ist das Unbewusste. Wenn man sich überhaupt keine Klarheit verschaffen kann darüber, was man tut, was man fühlt, was man eigentlich macht, mit welcher Haltung zum Beispiel Journalisten dann auf die Welt losgehen, dann wird es böse. Zum Beispiel, das schriebst du ja auch oder du zitierst es mich da in dem Ankündigungstext, das Thema Projektion. Also das ist ein Begriff aus der Psychologie, dass wir Menschen dazu neigen, Dinge, die wir bei uns überhaupt nicht mögen, dass wir die dann gerne im Außen sehen, bei anderen Menschen und dort bekämpfen. Und dafür eignet sich der Journalismus natürlich vorzüglich, dass man das Versagen, das Korruptsein, die Gewalt dann im Außen sieht, in der Welt sieht. Und es gibt keinerlei Bewusstsein dafür, dass all das eben auch in einem selber ist. Es ist nicht schlimm, dass das in einem selber ist, aber es hat fatale Folgen, wenn einem dazu überhaupt kein Zugang gegeben ist.
Jetzt muss ich da nochmal nachfragen, wenn du von Bewusstsein und von Unbewusst sprichst, von welchem Bewusstsein sprichst du? Es gibt ja auch Dinge wie politisches Bewusstsein und ich würde sagen, Journalisten haben in der Regel ein hohes politisches Bewusstsein. Aber wenn du sagst unbewusst, meinst du ja was anderes?
Das Bewusstsein eigentlich über das eigene Denken, über den eigenen Geist, über diesen Ich-Geist, den wir alle haben, der geprägt ist von der Kindheit an, Konditionierung, sagen die Soziologen, Psychologen. Wir haben tief eingeprägte Glaubenssätze über uns selbst, wer wir sind, dass wir zum Beispiel leisten müssen und gut sein müssen, um geliebt zu werden und nicht einfach nur da sein dürfen und trotzdem geliebt werden beispielsweise. Und diese Konditionierung, diese Einprägungen, diese Muster, darüber ein Bewusstsein zu bekommen, davon spreche ich. Das könnte man im positiven Sinne Selbstbewusstsein nennen. Oder zumindest mal Ich-Bewusstsein, also dieses Ich, die Strukturen, die gedanklichen und emotionalen Strukturen des eigenen Iches zu reflektieren, um nicht unreflektiert als Journalist dann auf die Wirklichkeit loszugehen. Weshalb ich auch sage, dass es gibt ja diesen Mythos der Objektivität, also Journalisten sollten Objektivbericht erstatten, halte ich wirklich für einen Mythos. Solange wie wir durch eine ganz bestimmte Brille, durch eine Prägung, kulturelle Prägungen, Geschlechterprägungen, historische Prägungen auf die Welt gucken, gibt es keine Objektivität. Und ich schlage stattdessen vor, dass es sowas wie eine transparente Subjektivität gibt. Das heißt, ich mache deutlich, eigentlich aus welcher Perspektive und mit welchen Sichtfeldbegrenzungen ich berichte. Damit können Leserinnen und Leser was anfangen. Dann wird klar, mit welcher Autorität der Autor eigentlich spricht und wo die Grenzen auch dessen ist, was er wirklich mitteilt.
Ganz naiv nachgefragt, warum sollte ein Journalist das machen? Was wäre sein Motiv, das so zu tun?
Wahrheitsliebe. Denn es entsteht ja ein Meer an Wahrheit, wenn ich deutlich mache, das und das berichte ich. Sagen wir jetzt, ich war 2 Wochen in einem Krisengebiet im Norden Sri Lankas. Und einerseits zu sagen, an bestimmte Orte konnte ich gar nicht gehen, mit bestimmten Menschen konnte ich gar nicht sprechen. Das ist nochmal die banalste Ebene von Grenzen, die ich deutlich machen sollte gegenüber den Lesern. Aber es gibt eben auch tiefere Ebenen, also mit welchen mit welchen Aversionen, mit welchen Vorurteilen, mit welchen Sympathien gehe ich denn eigentlich ran, wenn ich da berichte. Wenn ich das deutlich mache, dann wird verstanden, aus welcher Perspektive, mit welchen Vorannahmen jemand rangeht. Und dann kann ich als Leser viel eher Schlüsse daraus ziehen, als wenn ich so tun muss, als wenn dort ein allwissender Erzähler mir die objektive Wahrheit präsentiert. Mhm.
Unsere Sendung hatte den Untertitel der wöchentliche Webcast für Bewusstsein und Kultur. Deswegen ist mir dieses Thema Bewusstseinskultur ein sehr nahes Thema. Und meine Vermutung ist wirklich, dass auch den Wahrheitsbegriff, den du hier reingebracht hast, dass dieser Wahrheitsbegriff anders aussieht, wenn er sozusagen nur auf politische Fakten und auf auch soziologische Fakten oder auf eine kulturelle Bewusstseinsrealität, die wir in kleinen Kulturen, in gesellschaftlichen Kulturen oder in der Weltkulturen miteinander teilen, wenn das überhaupt als Teil der Wahrheit wahrgenommen wird.
Ja, es geht eben nicht nur um Fakten, also quasi das Beobachtete, sondern es geht eben darum, um den Beobachter. Also da liegen ja eigentlich die Bewusstseinsgrenzen im Geist des Beobachters. Und wenn man die offenlegt, also ganz, ganz nüchtern, dann ist es ein Zugewinn an Bewusstheit und ein Zugewinn an Wahrheit. Relativer Wahrheit, aber eben ein Stück mehr.
Oder anders gesagt, es geht um andere Fakten. Es geht nicht nur um die äußeren Fakten, sondern es geht auch um die subjektiven Fakten.
Richtig, ja.
Und subjektiven Fakten bei mir, also auch das, was du angesprochen hast, dass ich überhaupt meine eigenen Motivationen wahrnehme, mein Innenleben wahrnehme, mein Inneres als Teil der Wirklichkeit sehe und sie nicht nur sozusagen auf das Äußere projiziere, aber auch unser gemeinsames Inneres, also unsere intersubjektive kulturelle Wirklichkeit. Weil ich glaube wirklich, dass der konstruktive Journalismus eigentlich erst wirklich dann tragfähig wird oder dann wirklich auch eine breite Unterstützung finden wird, wenn es ein Interesse gibt, diesen gemeinsamen Bewusstseinsraum, der unsere Kultur ausmacht, konstruktiv zu gestalten. Und das meine ich jetzt überhaupt nicht esoterisch, spirituell, sondern schlicht und einfach aus einem demokratiepolitischen Denken heraus. Also sehr auch mit Habermas gedacht, dass Demokratie immer eine Frage der Kommunikationsfähigkeit in einer Gesellschaft ist. Und diese Kommunikationsfähigkeit in einer Gesellschaft hat auch damit zu tun, ob wir den gesellschaftlichen Diskurs vergiften oder hier eine Wirklichkeit schaffen, die konfliktfähig, konsensfähig und auch einfach die Fähigkeit zuzuhören, andere Standpunkte wahrzunehmen, hier mitpflegt.
Also wenn ich das Zuhören mal nehme, also in dem Moment, wo ich größere Kenntnis habe über mein eigenes Innenleben, wenn ich mir selber da transparenter werde, ist es ja auch automatisch so, dass meine Einfühlung in andere Menschen ja auch zunimmt. Mhm. Ich kann mich dann nicht rausnehmen und womöglich sogar auf einen überhöhten Standpunkt stellen, sondern ich verstehe eben viel besser, warum jemand zum Beispiel etwas angeblich Böses tut, wenn ich in mir ähnliche Tendenzen entdecke. Mhm. Ich kann nicht mit moralischer Empörung über Steuerhinterziehung schreiben, wenn ich in mir selber auch die Tendenz entdecke, kleine Vorteile schnell mal mitzunehmen. Gerade Journalisten haben teilweise in der Beziehung einen schlechten Ruf, dass sie bestechlich sind, entweder durch Nähe zur Macht oder durch Geschenke, durch kleine Vorteile, die sie sich verschaffen. Wenn ich darüber mir Rechenschaft ablege, wenn ich da bei mir selber gucke, durch was bin ich eigentlich abzubringen vom Pfad, durch was bin ich korrumpierbar. Und wenn ich da ehrlich bin, dann kann ich nicht mehr so tun, als wenn das, was da draußen, was ich beschreibe, in der politischen Landschaft zum Beispiel, nichts mit mir zu tun hat, sondern ich beschreibe ja nur. Oder was du zitiertest in dem Ankündigungstext, wenn ich in mir selber Gewalt entdecke, das muss gar nicht sich in äußerer physischer Gewalt entladen, aber wenn ich in mir selber gewaltsame Tendenzen entdecke, zum Beispiel die Gewalt über das eigene Fühlen hinwegzugehen, dann kann ich nicht mehr so tun, als wenn Gewalt nur im Außen ist, dann habe ich eine andere Einfühlung, aber auch eine andere Bescheidenheit als Beschreiber der Wirklichkeit. Ich weiß nicht, ob das zu abstrakt ist, aber das führt dann eben, wie du sagst, zu einer Kultur der Verbundenheit, weil Journalisten dann verstehen auch, wie sie mit dieser Realität verwoben sind, wie sie selbst Teil dieser Realität sind und wie sie diese Realität durch ihr Wirken ja auch verändern. Also das Beobachtete verändert sich tatsächlich durch den Beobachter.
Um hier zu einem konstruktiven Journalismus zum Durchbruch zu verhelfen. Du machst hier seit einigen Jahren ja einige, auch teilweise sehr beeindruckende Initiativen. Ich denke zum Beispiel, ihr habt dieses Magazin entwickelt, Mut.
Magazin für Lösungen.
Ein Magazin für Lösungen, das ja auch mit einer Auflage von 500.000 eine beachtliche Größe hat, sage ich mal. Welche Initiativen setzt du hier und was ist die Idee hinter diesen Initiativen?
Die Grundidee ist, einfach auch zu testen, ob es durch andere Angebote in den Medien auch ein anderes Interesse geben könnte. Das heißt, das erste Mut-Magazin haben wir zum Thema Friedenstifter gemacht. Und haben Reportagen aus Afrika, vom Balkan, aus aller Welt präsentiert, die gezeigt haben, wie effektiv mutige, kreative Menschen und ihre Organisation sind und was sie damit erreichen können. Der Test ist eigentlich, führt das zur Ablehnung, führt das zur Stärkung, auch bei den Lesern. Und der Erfolg, du nanntest die Auflage 500.000 Stück, das ist ja riesig, das ist ja mehr als die Zeit pro Woche hat, der hat uns recht gegeben. Die Chefredakteure, die mitgemacht haben, wir haben das Magazin über ein Netz großer regionaler Tageszeitungen vertrieben, haben uns berichtet, bei solchen Themen wie Frieden und Flucht gibt es normalerweise ganz viele provokative oder Hassmails als Reaktion. Und diesmal überhaupt keine einzige, sondern die Leser fühlten sich erfrischt, inspiriert, ermutigt. Und das ermutigt wiederum uns, dieses Jahr ein zweites Magazin herauszubringen. Diesmal wird es auf den Titel hören: Glaube, Kriege, Hoffnung, Wege aus der Radikalisierung. Und wichtiges Thema, das Abdriften von jungen Menschen in fundamentalistische, extremistische, islamistische Kreise. Das ist das Problem, was zugrunde liegt. Und wir gucken weltweit, was sind denn die besten Modelle, dieses Abdriften zu verhindern oder extremistische, gewaltbereite oder gewalttätige Täter da wieder rauszuholen. Und das wollen, also die Beobachtung ist einfach, dass Menschen in Deutschland wissen wollen, was da getan werden kann, was da möglich ist. Wir sind verunsichert durch Berichte über Terroranschläge, Selbstmordattentäter, eben Taten dieser Extremisten. Und es ist eben nicht so, dass dagegen überhaupt nichts gemacht werden kann, sondern sehr wohl gibt es erfolgreiche Initiativen und darüber werden wir berichten.
Steckt hinter dem, was du machst, nicht eigentlich, und ich meine das durchaus im positiven Sinn, eine Weltanschauung? Weil Teil des journalistischen Selbstverständnisses, wie ich es oft kenne, ist, dass Journalisten ein sehr negatives Bild von der Welt haben. So
Ja,
wie
und
ich.
sind vielleicht Journalisten geworden, weil sie dieses negative Weltbild haben und das in diesem Beruf besonders gut pflegen können. Ja, kann sein.
Absolut. Weil dein Anliegen, das ich durchhöre, auch jetzt mit dieser zweiten Ausgabe eures Mutmagazins, ist hier ja auch etwas aufzuzeigen, was eben eine konstruktive Realität von Wirklichkeit ist. Und meine Vermutung ist, dass das nur jemand macht, der letztendlich eigentlich glaubt, also da kommen wir dann in die Weltanschauung, dass die Wirklichkeit nicht nur diese schreckliche Ansammlung von negativen Realitäten ist, sondern dass da eigentlich auch etwas im Grunde sehr Konstruktives, lebendig Wahres sich zeigt, dem es auch dem auch Raum gegeben werden muss in der journalistischen Tätigkeit. Meine Frage, ist das jetzt eine richtige Vermutung, dass da auch sozusagen so ein Zugang zur Welt hier mit dabei ist, der so etwas mit motiviert?
Ja, das ist sicher dabei. Ich möchte auch sagen, Tom, ich spüre den Schmerz über das Böse, über das Unbewusste, über Gewalt in der Welt. Das spüre ich auch. Und ich spüre auch die Notwendigkeit und Dringlichkeit, über die Dinge, die fürchterlich schief laufen, zu berichten. Ich habe mich darauf nicht spezialisiert, weil es dafür schon genug Spezialisten gibt. Aber es ist überhaupt nicht so, dass mich das nicht interessiert oder dass ich das ausblende. Die Weltanschauung, also wie ich Welt anschaue, ist aber tatsächlich, wie du richtig vermutest, nicht defizitorientiert, nicht auf das Versagen orientiert, sondern ich sehe eben beides. Ich sehe, dass Menschen zu dem Niedersten fähig sind und Menschen sind zu dem Höchsten fähig. Mhm. Und das kann ich in mir abprüfen. Ich bin zu dem Niedersten fähig und ich bin zu dem Höchsten fähig. So, das, und ich sehe das auch bei anderen nahen Menschen oder bei Menschen, mit denen ich selbst Erforschung teile. So, und ich sehe eben beides und finde es wichtig, in meinem Journalismus auf die Potenziale zu schauen, auf das, auf Selbstwirksamkeit, auf das, was Menschen erreichen können, weil, wie gesagt, auf das andere schon die ganze Meute guckt.
Ja, entschuldige, wenn ich da ein bisschen nachhake, weil meine Vermutung ist, da ist mehr, ja, dass du einfach sagen, jetzt das machst, wo jetzt die Meute nicht ist, sondern dass das auch mit einem inneren Bezug zur Welt insofern zu tun hat, als jemand, der sagen, die Welt nur als dieses negative Ereignis sieht, in seiner Berichterstattung auch dieses negative Ereignis der Welt in den Fokus nehmen wird, dass jemand, der aber, ich sag's einmal so neutral, ein Grundvertrauen hier mit hat, auch den Schmerz über all die Dinge, die passieren, ja nicht unbedingt ausweicht, aber diesen Schmerz jetzt nicht zum Anlass nimmt, die Welt zu verdammen, sondern vielleicht genau das zu machen, was du anscheinend machst, den Versuch hier konstruktive Bahnen zu finden. Das braucht eine menschliche Grundlage. Und meine Vermutung einmal ist, dass diese menschliche Grundlage etwas mit einem prinzipiellen Vertrauen und mit einem prinzipiellen positiven Bezug zu diesem Ereignis namens Welt zu tun hat.
Ja, da hast du recht. Also das ist so ein Grundvertrauen, das ich in mir spüre. Und es ist eine Grundhaltung, ich glaube an das Grundgute des Menschen. Und das ist meine Erfahrung, dass der Kern des Menschseins das Gutsein ist. Nicht im moralischen Sinne, sondern dass es einfach das Grundgute des Daseins ist. Und das, was wir das Böse bezeichnen, ist eben eine Schicht von Unbewusstheit, von Getrenntheit, von ja, sich abtrennen eigentlich von diesem Kern, zum Beispiel durch dieses ganze Ich-System. Und wenn ich hindurchschaue, in mir selber oder in anderen Menschen, dann kann ich dieses Grundgute erkennen. Und dann muss ich nicht all den Schrecken in die Welt projizieren, sondern dann habe ich ein differenziertes Bild vom guten Kern und von der Hilflosigkeit, von der Unbewusstheit, von der Gewalttätigkeit von Unbewusstheit, die es auch gibt. Ja.
Weil meine Vermutung, und ich will dich jetzt wirklich nicht in eine Ecke hier drängen, aber ich finde es einfach spannend, weil ich glaube, dass es, ein wichtiges Thema ist, dass einfach unser Grundbezug zur Welt auch die Art und Weise einfach prägt, wie wir die Welt sehen und wie wir die Welt darstellen. Und es einmal provokant formuliert, ich das, was du tust, auch unter dem Titel bezeichnen können, fall bitte nicht vom Stuhl, Journalismus als spirituelle Praxis.
Eigentlich ist ja alles spirituelle Praxis. Also in dem Moment, wo ich beginne mit Bewusstseinsarbeit, in dem Moment, wo ich beginne von innen, wirklich bewusst von innen nach außen zu handeln, ist ja eigentlich alles spirituelle Praxis. Das Gegenteil ist eben die Unbewusstheit und die Kraft des Bösen. Aber da, sagen wir es mal so, da hat der Journalismus in Deutschland, auch in anderen Ländern, noch viel Potenzial, diese Dimension zu erkennen, in sich zu erkennen. Und ich würde sehr, sehr gerne mit mehr Journalisten damit arbeiten, wie ist diese Haltung zur Welt, wie ist diese Haltung zu Leben, wie ist die Haltung zu Tod, wie ist die innere Haltung zum Guten und zum Bösen, zum Vertrauen, zum Urvertrauen, wie ist das eigentlich und wie gehen wir da auf die Welt los? Ich glaube, dass diese Arbeit sehr, sehr wichtig ist und sehr wertvoll und auch zum inneren Wachstum eben beitragen kann.
Ich sage das deswegen, weil ich glaube eben, dass keine Arbeit und insbesondere auch die journalistische Arbeit kann nicht wertneutral sein. Sie trägt immer eine Wertehaltung in die Welt und ganz besonders, wenn ihre Arbeit darin besteht, die Welt zu spiegeln, was der Journalismus sozusagen als Arbeitsinhalt hat. Und meine Vermutung ist, dass diese Negativität des Journalismus nicht nur mit dem Journalismus selber zu tun hat, sondern auch damit, dass wir in unseren modernen, postmodernen Zeiten auch ein tiefes kulturelles Verzagen an unserer Wirklichkeit haben.
Das ist was Postmodernes, und wenn ich da einhaken darf, und letztlich ist es aber auch vielleicht etwas sehr Altes, dass das Menschsein an sich schlecht ist. Also dass die Fleischwerdung, also ich bin katholisch geprägt in meiner Erziehung, und der Mensch gleich das Fleisch wurde da immer tendenziell abgewertet und die Welt, das Diesseits als Jammertal bezeichnet. Also auch diese christlichen Prägungen, egal ob wir uns heute als praktizierende Christen verstehen oder nicht, aber diese alten kulturellen Prägungen, die stecken, glaube ich, sehr tief und die finden jetzt vielleicht auch ihren Kulminationspunkt, also diese Abwertung auch des Menschseins. Du kennst vielleicht diesen Witz, irgendwie treffen sich zwei Planeten, da sagt der eine, oder trifft ein Planet die Erde und sagt mal, wie geht's? Und sagt, die Erde ist schlecht. Ja, wieso? Ja, ich habe Homo sapiens. Mhm. Also der Mensch als Krankheit, der Mensch als Krebsgeschwür, der Mensch eigentlich als Sündenfall. Und ich glaube, dass diese Prägungen, kollektiven Prägungen, tiefer in uns drinstecken, als wir denken. Und dann glauben wir, dass in der Welt durch Krisen, Kriege, Katastrophen dann bestätigt zu finden. Und da schließt sich dann der Bestätigungskreislauf.
Ich kann das, was du sagst, bestätigen mit herkömmlich auch katholischen Grundmustern. Ich würde dem insofern widersprechen, als die auch immer existierenden mystischen Grundströmungen, auch die Religionen, das so nicht gepflegt haben.
Genau. Die gab es auch, aber du weißt auch, dass das eben nicht die Mehrheitsströmung waren. Mhm. Also ein Mystiker würde das nie so sehen. Mhm. Der würde vermutlich einfach auch das Grundgute des Seins bezeugen, ohne dass das Grundgute eine moralische Kategorie wäre. Mhm. So, aber die praktizierende Religion, also ich sag mal, der Pastor, der bei uns im Dorf von der Kanzel gepredigt hat und uns als arme Sünder beschimpft hat, der war kein Mystiker. Das kann ich auf jeden Fall sagen.
In der Regel nicht, ja.
Und vielleicht können wir ja auch einfach nochmal zu diesem Selbstverständnis kommen. Weißt du, es gibt ja diesen Satz, der in unserer Branche vielfach zitiert und wiederholt wird von Hans-Joachim Friedrichs, dem ehemaligen ARD-Nachrichten-Prominenten. Der sagt, ein Journalist soll sich mit keiner Sache gemein machen, auch nicht mit einer guten. Und da steckt wieder diese Vermutung, dass es eine Objektivität geben könnte. Und du hast ja schon gesagt, also das ist eben ein Mythos. Deswegen scheue ich mich zum Beispiel auch nicht davor, selber Initiativen zu ergreifen. Da wollten wir auch noch kurz drüber sprechen. Mhm. Dieser globale Friedensgipfel, den wir initiiert haben, der direkt eine Frucht ist aus 15 Jahren Friedensberichterstattung in Krisenregionen, wo wir einige der wirklich herausragenden und besten Friedensstifterinnen und Friedensstifter kennengelernt haben. Dann zu sagen, wir gehen einen Schritt weiter, wir berichten über die nicht nur, wir wissen, dass es denen gut tun würde, wenn wir die an einem Ort mal zu einem Gipfel zusammenbringen würden, in einen Austausch bringen. Das ist eigentlich eine heftige Regelverletzung im Journalismus. Aber diese Regel akzeptiere ich nicht. Wir haben die Kenntnis von diesen Menschen. Wir wussten, dass die so einen Raum des Vertrauens brauchen, um sich auszutauschen, um voneinander zu lernen, miteinander zu kooperieren. Wir haben diesen Gipfel im letzten Jahr zum ersten Mal veranstaltet und werden ihn im September zum zweiten Mal veranstalten. Und ich trenne dann zwar in dem Moment, ich gehe in eine andere Rolle, bin dann mehr ein Netzwerker und Koordinator, aber ich scheue mich auch nicht, zwischen diesen beiden Rollen hin und her zu springen. Sie trennen, aber dennoch beide Perspektiven einzunehmen.
Ja, lass uns darauf noch kurz eingehen. Ich habe die Seite auch direkt vor mir, also die Webseite, die heißt global-peacebuilders.org. Und ihr habt diesen Global Peace Builder Summit am 7. bis 12. September in Paretz, in der Nähe von Berlin. Und wenn ich so durch die Liste der Summit-Teilnehmer hier gehe, ist das ja eine beeindruckende Liste von Menschen, die in ihren jeweiligen Regionen, sei es das Horn von Afrika, sei es in Somalia, sei es Irak, Nigeria, Unheimliches bewirkt haben. Was ist der Zweck, diese Menschen zusammenzubringen? Ist das einfach für diese Menschen? Ist es für diese Regionen? Wozu ist dieser Summit?
Das Interessante ist, obwohl die auch international Anerkennung erfahren haben, einige sind auch Träger des alternativen Nobelpreises oder sie haben andere Auszeichnungen bekommen, sind sie in ihren Ländern doch sehr isoliert. Und es war für viele, als wir sie zusammengebracht haben, zum ersten Mal sowas wie eine Überraschung und ein positives Aufleuchten, dass sie gesehen haben, das, was ich mache, also das, was ich auch reingebe, was ich da an Kraft reingebe, da bin ich gar nicht alleine, sondern da gibt es andere Menschen, die tun was Ähnliches. Das alleine war schon psychologisch eine solche Stärkung, dieses Gemeinschaftsgefühl, das dient. Dann die gegenseitige Beratung, weil diese Friedensstifter sind halt Brückenbauer in ihren zerstörten, traumatisierten, verfeindeten Gesellschaften und die Heilungsmethoden sind häufig die gleichen, sodass die sich austauschen können und gegenseitig auch befruchten können oder auch wirklich direkt kooperieren können. Dass die eine, die mit Konfliktparteien arbeitet und Fußball als Lockmittel sozusagen benutzt, um junge Männer dazu zu bewegen, zu kooperieren, sich mit der anderen, die es geschafft hat, Frauen in Somalia zu mobilisieren, dass die sich austauschen und sagen, okay, deine Technik der Frauenmobilisierung, das führen wir in Kenia ein und umgekehrt, du bringst den Fußball nach Somalia und lass uns damit soziale Arbeit machen. Wir haben gesehen, dass das sehr nützlich ist, dass es eine große Stärkung darstellt und dass auch die Verbindung mit Friedensaktivisten in Deutschland, aber auch mit der deutschen Politik, mit dem Auswärtigen Amt, dass das eine Stärkung für die Organisationen bedeutet, die diese Friedensstifter vertreten. Und weil alle sagen, dass das eine Stärkung ist für Friedensarbeit und diesen Menschen es möglich macht, ihre tolle Arbeit noch besser zu machen und vor allem langfristig zu machen, wollen wir das auch weitermachen. Wollen wir diesen Gipfel zu einer Dauerinstitution ausbauen.
Vielleicht noch als abschließende Frage. Deine ganze Arbeit für konstruktiven Journalismus. Wie denkst du, kann das in einem Land wie Deutschland weiterentwickelt werden?
Im Moment sehe ich, das habe ich schon gesagt, dass das Interesse steigt, auch bei etablierten Medien. Beispiel Norddeutscher Rundfunk hat eine eigene Redaktion mit dem Titel Perspektiven eingerichtet. Der ZDF will einen Programmplatz dafür bereitstellen. Also das ist erstmal so, dass ich mich freue, dass die Idee sich viral verbreitet, dass das Interesse steigt. Es gibt ein eigenes Online-Magazin, das heißt Perspective Daily, die sich dem konstruktiven Journalismus verschrieben haben. Ich selbst bin Berater für Burda, für einige Burda-Medien, die versuchen wollen, einen kritisch-konstruktiven Journalismus für sich zu entwickeln. Also da sehe ich, es entwickelt sich weiter. Gleichzeitig, das sagte ich am Anfang, gibt es auch regelrecht aggressive Abstoßungsreaktionen. Beispiel das Mitglied der Chefredaktion der Süddeutschen Zeitung schrieb in einem Kommentar, ich kann das mal kurz zitieren, konstruktiver Journalismus meint, dass einen zuckrigen Journalismus, einen, der den Leuten Honig ums Maul schmiert, ein bisschen Goldenes Blatt, ein bisschen Reader's Digest, ein bisschen Apothekenumschau, die Pressefreiheit ist eigentlich nicht für solchen schäfchenweichen Sang-So-Journalismus geschaffen worden. Wir müssen also noch viel aufklären darüber, dass es um einen kritisch-konstruktiven Journalismus geht. Also einer, der wirklich hinguckt, der genau recherchiert, der ein Unterscheidungsvermögen besitzt, ob es echte Lösungen sind oder Scheinlösungen, über die wir da berichten, der diese Lösungen herausfordert, der diejenigen herausfordert, die an diesen Lösungen arbeitet, sie kritisch befragt, auch Kritiker von sozialen Lösungen befragt. Das alles müssen wir noch etablieren, damit solche völlig daneben liegenden Kommentare eines der Großjournalisten Deutschlands, damit das dann der Vergangenheit angehört und dass sich solche Menschen noch ein bisschen besser informieren, was konstruktiver Journalismus wirklich ist.
Was soll man als Medienkonsument machen, um diesen konstruktiven Journalismus, wenn man denkt, das ist etwas, das ist wichtig, eine Stütze sein zu können?
Wenn ich als Leser einen Bericht sehe, der mir eine Perspektive eröffnet, der zeigt, was woanders besser gemacht wird als da, wo es brennt, der mir eine Lösung aufzeigt, dann ist es gut, das positiv zu kommentieren. Dann ist es gut, zustimmende Leserbriefe zu schreiben, dann ist es gut, das in den sozialen Medien zu teilen. Und es ist auch gut, mal an Redaktionen heranzutreten und zu sagen, wir wollen weiterhin über Probleme unterrichtet werden, aber bitte unterrichtet uns auch darüber, wie es weitergeht, was die nächsten Schritte sind. Bezieht das bitte in eure Arbeit ein, gebt uns bitte das ganze Bild, dann sind wir treue Leser. Das kann man tun.
Michael, wir sind auch am Ende unserer Sendezeit angekommen. Herzlichen Dank. Ich danke dir. Website, sage ich noch mal, ist global-peacebuilder.org. Deine andere Website heißt culture-counts.de.
Ja, das ist da, wo wir konstruktiven Journalismus eben vor allen Dingen propagieren. Genau.
Herzlichen Dank und auch herzlichen Dank für deine Arbeit und unseren Hörern und Zuhörerinnen. Danke fürs Zuhören.
Die Fragen waren inspirierend. Dankeschön, Tom. Ciao.
Ciao.